Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Nach einer Woche erkrankungsbedingter Absenz sind wir nun wieder da mit der RIM-Vorlesung und wir freuen uns. Wir freuen uns auf den heutigen Abend und den heutigen Vortrag von Dr. Oliver D'Antonio und Ihre Diskussionsbeiträge. Herr Dr. D'Antonio ist Politikwissenschaftler und Digital Learning Manager und er arbeitet als pädagogischer Mitarbeiter im Modul Digitale Kommunikation bei der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen. Und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel und Göttingen sowie im Göttinger Institut für Demokratieforschung hat er zu Fragen von Parteien und politischer Kulturforschung geforscht und gelehrt. So hat er zum Beispiel in seiner Dissertationsschrift, die unter dem Titel Zwischen Rathaus, Milieu und Netzwerk über die lokale Verankerung politischer Parteien 2015, die 2015 veröffentlicht worden ist. Und dort hat er politische Parteien und ihre lokale Verankerung, und das ist für uns heute auch besonders wichtig, in den Blick genommen. Daneben hat er auch andere Felder untersucht, so zum Beispiel die Frage nach der sogenannten Unterschicht in der modernen Bürgergesellschaft, übrigens ein Projekt, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert worden ist, oder auch zur Mitgliederpolitik als neues Politikfeld der IG Metall. Und aus heutiger Sicht, geradezu prophetisch bis paradigmatisch oder einfach nur sehr weitsichtig, klingt der Titel eines Bandes, den er mit Fritz Walter und Christian Wehrwart herausgegeben hat. Der Titel lautet Die CDU, Entstehung und Zerfall christdemokratischer Geschlossenheit. Das klingt fast wie ein Kommentar zur Tagespolitik. In der universitären Lehre deckt Dr. D'Antonio ein breites Spektrum ab, etwa von der Frage nach dem Untergang von Organisationen über den Aufstieg und die Krise von Volksparteien, die Sozialpolitik im Parteienwettbewerb bis hin zur Veranstaltung in diesem Semester, für die man keine Werbung mehr machen muss, glaube ich, weil sie bestimmt schon sehr voll ist, mit dem Titel Goodbye Volkspartei, Reformprojekt oder Auslaufmodell. Sie sehen, in jedem Fall ist Herr Dr. D'Antonio auf der Höhe der Zeit unserer Diskussion und schaut für uns heute auf das Thema die extreme Rechte als Phänomen der gesellschaftlichen Mitte, Fragezeichen. Herr Dr. D'Antonio, wir freuen uns auf Ihren Vorschlag.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Busch, für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und an dieser Ringvorlesung teilnehmen kann. Das ist auch deshalb nicht selbstverständlich, weil ich eben jetzt, wie Sie gehört haben, gerade in meiner Vorstellung, nicht schon seit einigen Jahren nicht mehr an der Universität bin, hier nicht mehr lehre, auch nicht mehr in der Forschung involviert bin. Und umso mehr freut es mich einfach, dass ich heute diese Möglichkeit habe, hier dennoch zu sprechen und mit Ihnen in die Diskussion zu gehen. Ein bisschen seltsam ist es auch vom Gefühl, weil es ist tatsächlich auch mein erster Vortrag seit fast 4 Jahren, hat dann auch ein bisschen mit Lampenfieber verbunden und auch damit, dass ich natürlich überhaupt nicht weiß, wie es sozusagen ist, Vorträge online zu halten, Lehrveranstaltungen online zu halten. Ich bin jetzt hier in einem wunderschönen Dekanatsraum der Philosophischen Fakultät und vor mir sind 30 leere Stühle und ja, so ein bisschen, also fühle ich mich gerade so wie Miss Sophie in Dinner for One, mit der Ausnahme, dass ich eben keinen Butler habe, der über meine Scherze lacht. Und weil das eben der Fall ist, würde ich jetzt auch auf weitere Scherze verzichten und inhaltlich einsteigen wollen. Vielleicht noch eine Anmerkung vorab oder zwei Anmerkungen. Ich muss hier immer so ein bisschen nach links abdriften. Da steht nämlich mein Wasserglas auf dem Tisch, der nicht abgestrickt ist. Wenn ich dann mal einen Schluck Wasser trinke, dann bin ich mal so kurz links weg. Das ist das eine. Und das andere, vielleicht noch mal so ein bisschen was zu dem, was ich heute vorhabe. Es geht mir tatsächlich heute nicht so sehr darum, wissenschaftliche Präzision, Validität und all die Dinge, die sozusagen gefordert sind, sprechen zu lassen, sondern tatsächlich eher Thesen zu setzen, Diskussionsanreize zu schaffen. Und ja, das wird dann ein bisschen zur Folge haben, dass ich eben tatsächlich mit manchen Definitionen oder Begriffen vielleicht aus Ihrer Sicht ein bisschen unpräzise bin oder vielleicht auch einfach Begriffe sehr holzschnittartig verwende. Das ist aber auch bewusst so gewollt. Ich werde auch keine Statistiken und relativ wenig Definitionen präsentieren. Jetzt aber auch genug der Vorrede. Und wir können einsteigen. Dazu muss ich jetzt einmal den Bildschirm teilen. Das haben wir jetzt mehrfach probiert und ich hoffe, dieses Mal klappt es reibungslos. Ja. Ja, jetzt müsste man hoffentlich die Präsentation sehen.
Ja, ist alles bestens. Ja,
prima, gut, wunderbar. Genau, also ich konnte es jetzt gerade nicht, weil das sah irgendwie anders aus, als ich das vorhin hatte, aber gut, prima. Gut, also das Titelbild und die Fragestellung eben die Extremrechte als Phänomen der gesellschaftlichen Mitte eben mit einem Fragezeichen versehen. Und hier einmal kurz ein Blick in die Gliederung. Zunächst einmal soll es um den Mittebegriff gehen. Da werde ich dann eigentlich auch schon die Frage, die ich aufgeworfen habe, so ein bisschen mit beantworten. Die Frage, die ich im Titel aufgeworfen habe, zum zweiten. Hoppla, das habe ich zweimal gedrückt. Zum zweiten geht es dann um rechtsextreme Dynamiken in der Mitte. Und da habe ich eben zwei Tendenzen, auf die ich aufmerksam machen möchte, auf Krisengeschehen und auf Emanzipationsbewegungen, die sozusagen diese neue Dynamik befördern. Dann habe ich ein schönes Kapitel mit dem Titel Angriff auf den Eisberg. Und da möchte ich tatsächlich so ein bisschen versuchen darzustellen, wie diese Radikalisierungsprozesse gesellschaftlich ablaufen und da greife ich eben auf so ein Modell zurück. Genau, am Ende dann eine Zusammenfassung und Einordnung und ganz zum Schluss noch einmal, ich habe das Rechte unter uns eine Alltagsempfehlung genannt, wie gehen wir sozusagen auf der normativen Ebene, das ist jetzt sozusagen damit um, wenn wir eben mit einer solchen Gesellschaft und mit solchen Tendenzen und Einstellungen in der Gesellschaft, mitten in der Gesellschaft konfrontiert sind. Am Ende noch die Hinweise zur Literatur. So, und dann würde ich direkt einsteigen. Die, so, und jetzt komme ich zum Beispiel mal zum Wasserglas an. Entschuldigen. Genau, so. Ja, wer oder was ist die gesellschaftliche Mitte? Ich hatte mir am, wenn Sie jetzt hier wären, in Präsenz und ich Sie sehen würde, dann würde ich Ihnen diese Frage gerne selbst stellen. Ich habe mir das lange auch überlegt, ob ich das machen soll, aber ich glaube, das wäre dann doch irgendwie über diesen anonymen und nicht sichtbaren Rahmen dann etwas zu komplex und würde vielleicht auch irgendwie nicht den Effekt haben, den ich mir wünsche. Insofern werde ich jetzt mal so ein paar Aspekte, die Mitte versuchen zu umreißen, aufgreifen. Wir können Mitte einerseits ganz klassisch als sozialen Schichtungsbegriff nehmen. Oftmals wird das dann eben auch mit einer Beschreibung für das Bürgertum in Abgrenzung zum Adel oder zur Arbeiterklasse oder zum Bauernstaat oder wie auch immer eben, nicht Bauernstaat, so bäuerlichen Gesellschaft genannt. Also das sind sozusagen klassische Begriffe und heute eben werden dann eben Klassenbegriffe oder Schichtungsbegriffe benutzt, um da dann sozusagen eine Mittelposition zu beschreiben. Wir haben auch die Möglichkeit, das Ganze materiell, wie es sehr, sehr oft gemacht wird, auch in einem, Schüler, von der Bundeszentrale für politische Bildung, die haben so ein Papier für Schüler zur Mittelschicht und zur Mitte der Gesellschaft, wo eben weitgehend über das Einkommen definiert ist, wer zur Mitte gehört. Wir könnten auch von einer Bildungsmittelschicht sprechen und schon da wird es dann auch schon wieder schwierig. Wer ist jetzt Bildungsmittelschicht? Sind das die Menschen mit mittlerer Reife? Vermutlich aber eher nicht. Das ist nämlich sozusagen die große Minderheit. Sind es Menschen mit Abitur oder sind es in Abgrenzung zu Akademikern und Akademikerinnen. Auch darüber kriegen wir das nicht klar gegriffen. Und zu guter Letzt kann es eben auch die Selbst- oder Fremdverortung in der politischen Mitte sein, auf einer Rechts-Links-Skala, wo eben die Extrempositionen dargestellt werden. Befindet sich die Mitte dann sozusagen immer im Bereich der eben eher ausgewogenen oder gemäßigten Positionierungen. So, das sind jetzt erst einmal so gängige Definitionen, die man versucht, die Mitte zu fassen. Wahrscheinlich gibt es da noch wesentlich mehr. Spreche ich hier allerdings von einer Legende der Mitte oder von den Legenden der Mitte. Da gibt es im Wesentlichen zwei, auf die ich aufmerksam machen möchte. Zum einen haben wir es damit zu tun, dass schon seit der antiken griechischen Philosophie Mitte, also seit vor allem in der aristotelischen Philosophie, die Mitte als Harmonie, Ausgleich, Stabilität und somit auch als Ankerpunkt der Demokratie verstanden wird. Also Demokratie ist ohne die Mitte im Grunde genommen nicht zu machen, heißt es schon seit Aristoteles, und wird somit als ein normatives Konzept verstanden. Natürlich ist da aber auch schon immer beinhaltet, wer gehört eigentlich zur Mitte? Und das waren eben dann tatsächlich auch immer Ausschlussprinzipien und Ausschlusskriterien, die dafür standen, dass Demokratie eben nicht alle einbeziehen kann. Seit den 50er Jahren haben wir nun einen sozialstatistischen Zugriff auf die Mitte versucht zu erhalten oder einen soziologischen Zugriff. Und zwar unter einem Trend zur Vermittelschichtung, also zur Herausbildung einer breiten gesellschaftlichen Mitte. Da hat man das dann tatsächlich erstmals versucht, als analytisches Konzept auch zu fassen, diese Mitte. Da sind sehr unterschiedliche Namen und auch sehr unterschiedliche Konzepte mit sehr unterschiedlichen Tiefen, wie sehr man das durchdrungen hat, angefangen von Theodor Geiger über Helmut Schelsky, der das Ganze nur in einem sehr kurzen Aufsatz, der aber unglaublich wirkmächtig war, in den 50er Jahren beschrieben hat, und Anthony Downs, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der vor allem eine ökonomische Theorie der Politik und wo man eben, oder der Demokratie, und wo man eben sozusagen Wählerreservoir abgreifen kann. Da sehen Sie auch ein bisschen an dieser Grafik, die zeigt sozusagen, laut Downs, wie sich die Wählerstrukturen auf einer Skala der Extreme, der Positionen von ganz links bis ganz rechts in einer modernen Gesellschaft, wie sich das strukturiert. Und das Wählerreservoir in der Mitte ist das größte und deswegen müsse genau das abgegriffen werden. Das ist so ein bisschen diese Vorstellung damals aus den 50er Jahren, die aber tatsächlich auch ganz großen Einfluss darauf hatte, wohin sich Volksparteien auch orientiert haben, nämlich in das Abschleifen extremer politischer Positionen und auf den politischen Wettbewerb hin orientiert zu sein. Das führte dann eben auch tatsächlich, also nicht jetzt allein dieses theoretische Modell, aber dieses Denken, das dahinter steht, diese Orientierung hin auf die Mitte, die führte natürlich dann auch dazu, dass wir Phänomene wie das Godesberger Programm hatten, das symbolisch dann extreme Positionen bei der SPD versucht hat, an den Rand zu drängen und eine Mitte-Strategie gefahren ist. Und Sie sehen das immer wieder bei den politischen Parteien, die CDU als Partei der Mitte, wie sie sich viele Jahre bezeichnete, die SPD, die mehrfach versucht hat, die neue Mitte auszurufen, zuletzt unter Gerhard Schröder, damals auch im Wahlkampf 1998 sehr erfolgreich. Also das sind sozusagen Aspekte, die im Grunde genommen versuchen, den Mittebegriff in irgendeiner Weise greifbar zu machen. Ja, nächste. Gut. Dann sind wir aber auch schon irgendwo bei der Kritik angelangt. Zum einen natürlich die Frage immer, wer gehört zur Mitte dazu? Das hatte ich schon gesagt, die Frage der Repräsentation dessen und wer eben dann ausgeschlossen ist, wer eben nicht mehr repräsentiert wird mit seinen mehr oder minder extremen Positionen. Ja. hier, jetzt. Genau. Ja, noch 2019 lesen wir tatsächlich jetzt, das ist jetzt aus der FES-Studie, die bekannte Mitte-Studie, die von FES regelmäßig durchgeführt wird zu Extremismus in der Mitte seit 2006. Da steht geschrieben, tatsächlich auf Seite 22, die deutsche Mitte ist eine historisch einigende Größe. Wir erinnern uns aber eben tatsächlich auch an diverse historische Fallbeispiele, weswegen dieses Urvertrauen in die demokratischen Tugenden einer deutschen Mitte, wie auch immer sie zu bezeichnen ist, als Bürgertum, als Mittelschicht, vom Konzept her schon nicht wirklich funktionieren. Also normativ ist dieser Mittebegriff, dieser ausgleichende, dieser demokratiefördernde Mittebegriff wenig tauglich. Das Gleiche lässt sich auch letztlich für die soziologischen Analysen der gesellschaftlichen Mitte sagen. Alles, was wir da gesehen haben, ne, die Vermittelschichtung ist ja in dieser Form, hat sie ja nicht stattgefunden. Klar, wir haben natürlich in vielerlei Hinsicht auch weniger schroffe, Gefälle, was sozusagen die Lebensqualität in der heutigen Gesellschaft angeht, aber nichtsdestotrotz leben wir in einer hochgradig pluralen Gesellschaft, in einer fragmentierten Gesellschaft bisweilen, in der auch tatsächlich die Zuschreibung zu bestimmten sozialstatistischen Gruppen nicht mehr besonders tauglich ist. Also analytisch kann man ebenfalls mit dem Mittebegriff nicht allzu viel anfangen. Warum sprechen wir dann trotzdem von einem Extremismus der Mitte? Oder was könnte damit gemeint sein? Weil ansonsten könnte ich jetzt auch an dieser Stelle aufhören und wir machen uns alle einen schönen Abend. Sollten wir aber nicht, denn das, was tatsächlich sehr oft gemeint ist und dahinter steht, ist die Erfahrung, dass sich eben der Rechtsextremismus mitten in der Gesellschaft, mitten unter uns befindet, dass wir ihn an unterschiedlichen Stellen ihm begegnen und dass er uns jetzt auch, gerade auch während der Pandemiezeit, in immer häufiger in unterschiedlichen personellen Konstellationen, gerade auf der Ebene der Prominenten, begegnen. Also wir haben das, wir können hier anfangen von Thilo Sarrazin über Hans-Georg Maaßen, den veganen Koch Attila Hildmann oder Xavier Naidoo als einen Popsänger. Auch andere Namen sind da ja in gewisser Weise schon genannt worden, die sozusagen in dieses Rechtsextreme abgedriftet sind. Und das sind Menschen, vermutlich von denen man vor 15, 20 Jahren so etwas noch nicht erwartet hätte. Ne? Und wo jetzt sich zeigt, okay, die kommen da jetzt irgendwie raus und und zeigen ihr wahres Gesicht. Und dieses, würde ich sagen, millionenfache Erleben, das Menschen dann auch haben, dass plötzlich ihre Nachbarn, ihre Verwandten, Menschen in ihrem nahen Umfeld, die Friseurin, der Bankberater, plötzlich solche Tendenzen zeigen. Das ist natürlich das, womit wir konfrontiert sind und deswegen wir eben sagen, mitten in der Gesellschaft haben wir rechtsextreme Dynamiken. Und genau auf die will ich jetzt eingehen. Genau. Also es sind im Wesentlichen zwei Dynamiken, die ich in gewisser Weise näher beleuchten möchte. Das eine ist eine Krisentendenz, die wir haben. Seit 2003 steht da jetzt, also viele Krisen haben auch natürlich haben weitere Wurzeln, gerade wenn es sozusagen um die Krisen in Ostdeutschland geht, die wirtschaftliche, die ökologische, aber auch die kulturellen und biografischen Krisen, die es dort eben gibt. Aber seit 2003 verdichten sich solche Krisensymptome stärker. Wir hatten das mit der Sozialstaatskrise und dem ALG II bereits 2003, 2004. Damals entstand noch eine linke Partei aus diesem Protest, aus dieser Protestbewegung und aus diesem Deprivationsgefühl, aus dem Gefühl, nicht mehr repräsentiert zu sein gesellschaftlich und aus der Angst, Abstiegserfahrungen zu machen. Aber auch damals stellte sich natürlich schon die Frage des Gruppenbezugs. Ne? Und wer profitiert eigentlich tatsächlich dann in der Gesellschaft von sozialstaatlichen Leistungen? Wer gehört dazu? Diese Fragen sind auch bereits aufgeworfen worden und es ist nicht von der Hand zu weisen, auch damals, schon 2003, 2004, war eine große Renaissance der NPD, vor allem in Ostdeutschland, mit sehr starken Wahlergebnissen, fast im zweistelligen Bereich in mehreren Bundesländern, unter anderem in Sachsen. Genau. Die anderen Krisenphänomene sind jetzt deutlicher sozusagen dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen, weil sie dann auch tatsächlich die Organisierung und die Bewegungstendenzen verstärkt haben in der Gesellschaft. Die Finanz- und Eurokrise, eben dann die auch die Legitimationskrise der EU und eben die Gründung der AfD, die Verstärkung dieser ganzen Prozesse während der Flüchtlingskrise und jetzt auch noch einmal die Covid-Pandemie, die tatsächlich jetzt auch zu einer relativ breiten Diffusion von rechtsextremen Denken und rechtsextremen Einstellungsmustern, aber auch Verschwörungstheorien geführt hat. Insgesamt ist auf allen Ebenen ein bisschen zu erkennen und zu sehen, dass es vielfach um die Handlungsfähigkeit auch des Staates geht, um die Handlungsfähigkeit des Staates, wie er handelt und ob er sozusagen handeln will oder ob eben Kräfte im Hintergrund sind, die ihn steuern. Schon diese Vorstellung eben, dass der Staat eigentlich von wirtschaftlichen Interessen gelenkt wird, schon die haben wir in der Sozialstaatskrise im Zuge der Hartz-Gesetzgebung 2003, 2004. Dieses Narrativ wird da schon sichtbar. Ist aber damals eben tatsächlich noch von einer linken Partei mobilisiert worden, dass konnte dann in zunehmendem Maße über die Vorstellung eben einer eher nativistischen Gruppenzugehörigkeit, also dann ab 2008 bis 2013 stärker dann mobilisiert werden von der rechten Seite, nämlich dann tatsächlich, wer gehört zum deutschen Volk, für wen bezahlen wir eigentlich für diese bürokratische Elite in Brüssel. Das sind diese, jetzt habe ich wieder falsch geklickt. Genau, das sind diese, das ist dieses Denken dahinter. Und wir haben das Ganze auf einer Ebene der Emanzipationsprozesse und des Kulturkampfes. Um 2010 hatten wir eine relativ große Debatte um den Konservatismus in der CDU. Wir hatten im gleichen Jahr das Erscheinen des Buches Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin. Und wir hatten gleichzeitig sozusagen als Gegenpol, was aber auch starke Debatten ausgelöst wird, die Aussage vom Bundespräsident Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland. Damals haben sich schon erste Dinge verschoben und hat sich sozusagen eine breite, auch mediale Debatte entsponnen über das Thema des Konservatismus und wo der in der Gesellschaft überhaupt noch einen Platz finden könnte. Und dann kommen jetzt eben Faktoren, die hier so ein bisschen dargestellt sind und die in den letzten 10, 12 Jahren diese Gesellschaft und diesen Konservatismus in stärkerer Weise herausgefordert haben. Zum einen eben natürlich der Kurswechsel der CDU, aber eben dann auch Diskursverschiebungen über die Einwanderungsgesellschaft, die Willkommenskultur, wer gehört dazu, über die Staatsbürgerschaft, dann aber auch über die Themen der sexuellen Vielfalt, der Gleichstellung, der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen und sehr stark daran geknüpft, eben dann auch die Frage eben von Macht und Sprache. Ja, also das ist ja immer so ein bisschen ein symbolpolitisches Feld, wenn man dann über Gendersternchen, Binnen-Is oder eben über das berühmte N-Wort oder Schokoküsse in der früheren Bezeichnung spricht und wo eben dann Traditionsbestände offenkundig eingegriffen werden. Auch in der Bildungspolitik hatten wir diese Fragen, zum Beispiel in Baden-Württemberg mit dem neuen Bildungsplan um 2014, 2015 war das eben, wo dann sozusagen sexuelle Vielfalt unterrichtet werden sollte. Und gleichzeitig entstand eben auch im Zusammenhang mit Sarrazin bereits erstmals die Deutung, dass wir es tatsächlich mit einer Meinungsdiktatur zu tun haben, dass es gewisse Dinge nicht mehr gesagt werden dürften und dass eben Menschen wie Sarrazin, die eigentlich Recht haben, in ihrer Meinung unterdrückt werden. So, ich komme auf den Eisberg. Was ich hier habe, das ist so ein bisschen, also ich hole jetzt etwas aus, einen kurzen Moment. Das, was ich hier gemacht habe, ist sozusagen in Anlehnung an Theoretiker Ernst Fraenkel, den Staatstheoretiker Ernst Fraenkel, der zu den bekannten Nachkriegspolitologen der Aufbaugeneration der Politikwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte, ist jüdischer Herkunft gewesen, sozialdemokratischer Parteizugehörigkeit und ist während des Zweiten Weltkriegs emigriert in die USA. Das einfach nur mal so ein bisschen zum Hintergrund. In den USA hat er sozusagen die Prinzipien einer liberalen Gesellschaft in all ihren Facetten, aber auch in ihren negativen Facetten kennengelernt und hat sozusagen daraus eine pluralistische Demokratietheorie entwickelt, nach der sozusagen Verbände gewisse Interessen mobilisieren und diese dann in einer Arena, in der der Staat nur noch als Schiedsrichter auftritt, frei zur Diskussion bringen. So. In einem anderen Aufsatz, also das ist nur mal so grob zur Einordnung, das ist natürlich alles sehr, sehr knapp erläutert. In einem bestimmten Aufsatz, in einem Vortrag, den er um das Jahr 1960 gehalten hat, ging es dann tatsächlich mehr um den Begriff der öffentlichen Meinung. Und hier sprach er dann davon, dass sozusagen das Fundament einer Demokratie immer auch darin besteht, dass dieser kontroverse Bereich, dieser kontroverse Sektor, in dem die Interessen ausgetragen werden, auf einem großen Fundament eines nicht kontroversen Sektors beruht, in dem bereits ausgetragene Konflikte und entschiedene Konflikte und diese Entscheidungen dann sozusagen zum Fundament werden und nicht mehr zum Hinterfragten. Also sozusagen als Grundlage einer Gesellschaft. Und das ist also sozusagen nicht mehr der strittige Bereich. Und das ist so ein bisschen das, wo ich die Idee hatte oder den Gedanken hatte, dass dieses Bild eines Eisbergs, ne, also mit oben, das, wo ich sehe, hier sind die Konfliktstrukturen abgebildet offensichtlich, aber das alles, was drunter liegt, das sehen wir im Grunde nicht, die ganzen Werthaltungen. So, das jetzt erst einmal so zu diesem Bild. Ne? Jetzt kann man das aber auch durchaus möglicherweise anders wahrnehmen. Ne? Also auf dem rechten Auge habe ich das gemeint, ich sage es mal, jetzt kommt wieder so ein Begriff, eben die Rechten, wenn ich es so nenne, würden diese Situation aber heute anders interpretieren. Denn sie sehen tatsächlich, das sind dann die roten Pfeile, die sich unter Wasser befinden, dass hier Traditionsbestände wie die deutsche Sprache, der Patriotismus, ist hier ein Fenster aufgegangen? So, der Patriotismus oder die Rollen von Geschlechtern, Familienmodellen und so weiter aufgebrochen werden, gewaltsam aufgebrochen werden von einer Elite, die sozusagen diesen eigentlich nicht kontroversen Bereich jetzt kontrovers machen will. Und da gibt es jetzt sozusagen Gegenbewegungen. Auf der anderen Seite könnte man das genauso drehen. Also sagen wir jetzt auch wieder sehr verallgemeinern, die Linke würde vermutlich sagen, die Rechte nutzt jetzt die Gelegenheit, um die Instabilität der Demokratie zu nutzen und hier plötzlich Dinge wieder auf den Tisch zu bringen, die eigentlich bereits ausdiskutiert worden waren, den Umgang mit Rassismus und anderen Faktoren. Wie ich das Ganze jetzt wahrnehme, das zeigt sich auf dem nächsten. Das ist jetzt sozusagen meine spezifische Wahrnehmung dieses Prozesses. Also tatsächlich teile ich insofern sogar die Sichtweise der Rechten, da wir tatsächlich einen großen Bestand an, sag ich mal, rechtsextremen Deutungs- und Einstellungsmustern im Bodensatz sozusagen der Gesellschaft im Grundwertekontext, und das ist auch das, was alle Extremismusstudien eigentlich weitgehend sagen, hier drin tief verankert haben. Und jetzt gibt es sozusagen Angriffe von einer Emanzipationsbewegung, angefangen von der feministischen Emanzipationsbewegung über die antirassistischen, die gegen Antisemitismus gerichteten Emanzipationsbewegungen, die solche Macht- und Statusstrukturen aufbrechen wollen. Und da gibt es nun massive Gegenbewegungen, ne? Also Abwehrbewegungen von rechter Seite und gleichzeitig sozusagen, das ist dann das, was Sie auf der rechten Seite des Eisbergs sehen, Angriffe, die dazu führen, dass sozusagen sich dass nun tatsächlich ehemalige Tabuthemen auch wieder ganz bewusst Tabus gebrochen werden und diese ebenfalls an die Oberfläche geholt werden. Also es ist in meinem Verständnis, was wir erleben, gerade ein Doppelspiel, ein Wechselspiel von einerseits sozusagen Abwehr von emanzipatorischen Momenten und auf der anderen Seite ein Angriff sozusagen und auf die Demokratie, auf die in gewisser Weise auch auf gewisse menschenrechtliche Vorstellungen der Gleichheit und der kulturellen Diversität. Genau. Und beides, und das drückt dann auch diese Form die Größe der Pfeile aus, die ja nach oben hin größer werden. Also beides führt zu Radikalisierungen der Abwehrreflexe, genauso wie der Angriffe. Und damit kommt jetzt sozusagen der Effekt, dass wir vieles, was jetzt noch unter Wasser lag, also der Eisberg hebt sich sozusagen, vieles, was unter Wasser lag, um in diesem Bild zu bleiben, wird jetzt plötzlich kontrovers. Das sind dann diese gelben Bereiche, die Sie dann überall sehen. Der Eisberg hebt sich und wir haben jetzt gerade eben eine Situation, in der eben, wie Frenkel das beschrieben hat, tatsächlich kontroverse Dinge plötzlich nicht kontroverse Dinge plötzlich wieder kontrovers werden. Und das führt bei Frenkel, so beschreibt er das auch, zu massiven Gegenreaktionen. Aber es muss auch schon ein gewisses Fundament in der Gesellschaft da sein. Und diesen Konflikt, den erleben wir gerade in zugespitzter Art und Weise. Das vielleicht ein bisschen zu diesem Bild, ne? Und zu diesen neuen Interessen, die da auch repräsentiert werden, auf der rechten wie auf der linken. So, jetzt komme ich sozusagen langsam zum Ende meines Vortrags. Wie kann man jetzt also das nochmal zusammenfassen und bündeln? Zum einen nochmal zum Mittebegriff. Er taugt nicht als politisch-normatives, die Mitte ist ein politisch-normatives Konstrukt und er taugt eher nicht als eine analytische Kategorie. Trotzdem meinen wir natürlich ein Phänomen, das wir gesellschaftlich erleben, nämlich den Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft. Der ist da tief verankert. Der ist hier drin und der unter uns, der ist in unserem unmittelbaren Umfeld, die Einstellungsmuster sind da. Und durch Krisenphänomene und Emanzipationsbewegungen, durch dieses Doppelspiel, werden die Statuspositionen bestimmter Gruppen, Geschlechtergruppen, ethnischen Zugehörigkeitsgruppen oder selbstdefinierten Volksgruppen oder wie auch immer man das dann nennen kann, bedroht. Und hier kommt es dann eben zu Radikalisierungsprozessen, zu einer Gegenwehr und eben dann tatsächlich auch zur Mobilisierung durch bestimmte politische Akteure, habe ich es jetzt mal genannt. Das sind dann sehr unterschiedliche Akteure, die ich da unten gefasst habe, wie die AfD, aber auch die Bewegungen von Pegida bis zu den Querdenkern. Also ist nicht die gesamte Gesellschaft rechter geworden, das ist es nicht, sondern, und das ist auch das, was die Studien eigentlich alle mehr oder weniger zeigen, auch im Zeitverlauf, die gibt es ja jetzt alle, die Leipziger Autoritarismus-Studie, genauso wie die FES-Mitte-Studien, die gibt es ja alle schon seit 15 bis 20 Jahren. Und da ist ganz klar zu erkennen, der Bodensatz, also das, was unter dem Wasserspiegel liegt, im Eisberg. Das ist im Prinzip das, was immer schon da war, was sozusagen wie ist es so schön, in einem autoritären Erbe eben dieser bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft gehörte und sich dann auch irgendwie fortgepflanzt hat. Aber die Modernisierungstendenzen radikalisieren das. Karin Priester und Philipp Manow sprechen einmal von einer Wiederkehr des Verdrängten, was wir gerade erleben. Also es ging tatsächlich darum, diese Dinge waren nicht weg, aber sie waren sozusagen mit Tabus belegt. Sie wurden verdrängt in einen Bereich, der öffentlich nicht mehr gesagt werden konnte. Aber sie warteten, wenn man so will, in gewisser Weise auf Mobilisierung. Und das ist sozusagen das, was wir heute sehen und diesen Konflikt, den wir gesellschaftlich wahrnehmen. Und das Einfallstor ist eben, dass wir in breiten Teilen der Gesellschaft so ein diffuses Unwohlsein haben gegenüber der Wirtschaft, den politischen Eliten, den Medien aber auch. Und das wird dann zum Einfallstor für eine Mobilisierung eben bestimmter sozialer Gruppen, aber eben auch einer, man könnte sagen, Querfrontpolitik. Das sind dann die Dinge, die wir dann tatsächlich erleben, wenn wir dann zum Beispiel Pace-Flaggen auf einer Querdenker-Demo neben Reichskriegsflaggen oder ähnliches sehen. Also Querfrontpolitik ist insofern, würde man sagen, auch falsch. Das hat Fabian Virchow in einer Studie nochmal gesagt über die Querdenkerbewegung in Nordrhein-Westfalen, weil er gesagt hat, Querfrontpolitik würde ja bedeuten, die organisierte Linke steht dahinter, das ist nicht der Fall, aber insofern eine quasi Querfrontpolitik. Das vielleicht ist erstmal so zusammenfassend zu dem, und jetzt komme ich nochmal zu meinem allerletzten Teil, die letzten beiden Folien. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir wissen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Rechte irgendwo unter uns ist, das Rechte? Ja, noch einmal darauf verwiesen. Ich habe jetzt hier ein schönes Zitat aus dem relativ prominent gewordenen Buch von der Journalistin Alice Hasters gefunden, auf das ich nochmal verweisen möchte und das ich vorlesen möchte. Und auf einmal sind es eben nicht mehr nur die Nazis, Entschuldigung, ich muss jetzt mal ganz kurz das hier kleiner machen, sonst kann ich das nicht ganz genau sehen, sind es eben nicht mehr nur die Nazis, sondern auch die eigene Tante auf dem Familienfest, die ein Problem damit hat, dass man ja keine Deutschen mehr auf der Straße sieht. Nicht nur Nazis sind rassistisch, und man muss Rassismus nicht erst bekämpfen, wenn er in radikaler Form auftritt. Rassismus beginnt schon viel früher. Rassismus ist, könnte man sagen, der Studie, der Autoritarismusstudie zufolge, sowas wie die, wurde bezeichnet als Einstiegsdroge in den Rechtsextremismus. Es gibt also, wenn wir von einem, entsprechend, wie das eben Frau Hasters in ihrem Buch getan hat, von einem strukturellen Rassismus sprechen, dann haben wir es tatsächlich aber auch mit einem strukturellen Rechtsextremismus zu tun, weil der Rassismus eine der wesentlichsten Komponenten dessen ist, aber eben tatsächlich auch nicht die einzige. Deswegen müssen wir eben eine gewisse Aufmerksamkeit dafür entwickeln, was und eine Sensibilität, was eigentlich sozusagen hier geschieht. Das häufige Schulterzucken, verlegene Lachen, wenn es zu Sexismus, zu Scherzen kommt. Der Zusammenhang zwischen Sexismus und Rechtsradikalismus, der wird jetzt erst so langsam in der Forschung erfasst. Das wäre mit Sicherheit auch nochmal ein anderer Vortrag. Das ist auch schon im Auftaktvortrag zu dieser Veranstaltungsreihe diskutiert worden. Genau. Wie gehen wir um, wenn wir so etwas in unserem nahen Umfeld sehen? Wir werden nicht drum herum kommen, Widerspruch laut auszusprechen und gleichzeitig aber auch weitgehend den Dialog aufrechtzuerhalten. Also die wenigsten Menschen weisen ein geschlossen rechtsextremes Weltbild auf, aber es sind Facetten, einzelne Aspekte, Elemente, eben kommt es ein Antifeminismus, ein Antisemitismus, ein Ethnozentrismus. Das sind Elemente, die sozusagen den Studien zufolge bei den meisten Menschen irgendwo da sind, auch in den meisten Schichten und sozialen Gruppen da sind. Und dieser Widerspruch, dieses Widersprechen, diesen Dialog sozusagen dennoch zu führen, das halte ich nichtsdestotrotz für weitestgehend unverzichtbar, wenn wir sozusagen hiergegen ankämpfen wollen. Und damit sind wir aber auch selbst aufgefordert, unser Verhalten, unser Denken zu überprüfen, selbstkritisch zu sein und auch Kritik zu üben und auch Kritik positiv aufzunehmen. Ne? Das ist vor allem, ne, die Konfrontation mit Rassismus oder mit dem Vorwurf von Rassismus, den Weiße eben nicht so verstehen können wie Menschen mit einer anderen Hautfarbe, People of Color, den können wir, wie das eben vielfach dann auch von Frau Hasters beschrieben worden ist in ihrem Buch, den anzunehmen ist schwierig, ja, und diese Vorstellung anzunehmen. Und deswegen wird das ebenfalls eine wichtige Aufgabe sein, wenn sozusagen Extremismus und extremistisches Denken bekämpft werden soll. Also wir fangen bei uns an und machen im nahen Umfeld weiter. Ein kurzer Überblick über die Literatur. Und dann war es das. Ich habe länger gemacht, als ich wollte. Ich hoffe, es war trotzdem für Sie interessant. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich jetzt auf die Diskussion.
Vielen Dank, Dr. D'Antonio. Das fand ich sehr eindrücklich. Sie haben viele Aspekte angesprochen, die auch immer wieder zu Diskussionen führen. Und Sie haben, wie ich fand, uns eine sehr klare und differenzierte Antwort gegeben auf das Fragezeichen am Ende Ihres Titels, nämlich extreme Rechte als Phänomen der gesellschaftlichen Mitte, Fragezeichen. Ich habe Ihren Vortrag als Antwort verstanden, die sagt, ja, aber es ist etwas komplizierter. Und dieser Kompliziertheitsgrad, den finde ich besonders interessant. Ich finde, das ist deutlich geworden, dass es nicht die eine klare Antwort gibt, sondern dass man wirklich differenziert hinschauen muss. Sie haben uns gezeigt, an welchen Stellen. Und es gibt Fragen, die sich hier stellen. Eine Frage ist die, wenn die Mitte, das haben Sie zu Eingang Ihres Vortrags gezeigt, die Mitte sowohl als analytischer wie auch normativer Begriff, so wie er in den Untersuchungen, die Sie zitiert haben, nicht sehr trennscharf ist, dann reiht er sich natürlich auch ein in so etwas wie politisch instrumentalisierbare Begriffe. Und da vielleicht eine kurze Orientierungsfrage zu den Zeitgeistdiskussionen. Würden Sie denn sagen, dass diese Mitteorientierung aus der strategischen Positionierung von Parteien, man hat in der SPD seinerzeit von der neuen Mitte gesprochen, dass diese Orientierung an so etwas wie einer neuen Mitte dann doch die, wenn man so will, neue Rechte gewissermaßen in der Folge hat?
Im Grunde, also auf der parteipolitischen Ebene ist es natürlich tatsächlich so, dass wir sagen müssen, also ich hole mal anders aus, während der Jahre 99 bis 2004, 2005 wurde der neue Mittekurs der SPD mit sozusagen dieser ganzen Politik, die Leistungsträger stärken möchte und sozusagen die Leistungsempfänger in die Pflicht nehmen will, massiv diskreditiert, weil er eben sozusagen auf die sozial Schwachen als eine Gruppe am gesellschaftlichen Rand abzielt und die sozusagen stärker einbezieht. Und damals wurde dann sozusagen der Gegenbewegung durchaus auch in gewisser Weise doch auch Applaus geklatscht, ne, von Seiten der Gewerkschaften, auch von Seiten der Kirchen zum Teil und eben auch die Entstehung der Linken als folgerichtig für diesen Mittekurs. Wir tun uns, weil eben das Rechte wesentlich stärker belastet ist, natürlich sozusagen als das Linke, also ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, das ist natürlich dann auch immer ein bisschen gefährlich, aber natürlich sozusagen wissen wir alle um die Problematik rechten Denkens und ihre ganzen sozusagen menschenverachtenden Folgen, die es die Nationalismus, völkisches Denken und so weiter im Hintergrund hatte. Aber im Grunde genommen, müssen wir auch sehen, die CDU hat diese Bestandteile der Gesellschaft über viele, viele Jahre integriert, auch wenn sie sozusagen nicht zur Tagespolitik erhoben hat. Noch 1999 hatte ja, daran erinnern sich ja vielleicht auch einige noch, die CDU gegen die doppelte Staatsbürgerschaft in Hessen im Landtagswahlkampf unter Roland Koch Unterschriften gesammelt und damit die Wahl gewonnen. Gab es dann so ein Spiegel-TV-Ausschnitt, der sehr eindrücklich war, wo dann ein älterer Herr an einem Wahlkampfstand kam und gesagt hat, wo kann ich denn gegen die Ausländer unterschreiben? Das ist so ein bisschen sinnbildlich dafür gewesen. Ja, und genau das spiegelt es ein bisschen wider. Die CDU hat mit ihrem stärker auf die Mitte orientierten, also auch auf dieses neue Mittelschichten, ja, das akademische Mittelschichten sozusagen, orientierten Kurs natürlich ganz viele sozusagen am rechten Rand vergrault, im gleichen Glauben wie die SPD seinerzeit, dass eben sozusagen an den Rändern eigentlich nichts passieren kann. Und tatsächlich hat die AfD in gewisser Weise auch gewusst, das zu nutzen und hat sozusagen natürlich das dann mobilisiert. Ich meine, man schaue sich eben nur an, die Führungselite, angefangen von Lucke bis hin zu Gauland dann später, waren alles Leute vom konservativen Rand der CDU oder vom wirtschaftsliberalen Rand der CDU.
Ja, vielen Dank. Mir ist auch aufgefallen, dass wir natürlich uns behelfen müssen mit Modellen und Metaphoriken. Die Rechts-Links-Metaphorik ist das eine und die schafft geradezu zwangsläufig die Metaphorik der Mitte, die Sie jetzt auch weiter erläutert haben. Ich stelle die Frage mal etwas sehr schlicht, Antwort noch interessieren, nämlich auf die Frage, Sie haben als Exponenten der Mitte, die nach rechts abgedriftet sind, gewissermaßen in den Bereich des früher nicht Sagbaren und diesen Bereich auch wieder sagbar gemacht haben, genannt, dass hier viele auch Sarrazin, Maaßen, Hildmann und andere nennen, wenn es um solche Exponenten geht. Die schlichte Frage bei mir an den politikwissenschaftlichen Sachverstand, wenn man in der Metaphorik rechts, Mitte, links bleibt, wie ist es denn gewesen? Sind dann solche Personen ins rechtsextreme Lager abgedriftet oder ist, wie manche beklagen, die Mitte nach links verrutscht?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ne? Also wenn Sie das vorhin von Ihnen genannte Buch zur CDU sehen, ne? Wenn es dann um den Konservatismus geht, dann stütze ich mich da unter anderem auf eine Monographie von Alexander Gauland, der seinerzeit ebenso als einer der intellektuellen Rechten galt. Ne? Gleichzeitig muss man auch nochmal zu Gaulands Hintergrund wissen, dass er zwar ein Konservativer ist, aber dass er in seiner Zeit, als er noch in Frankfurt tätig war, in den 80er Jahren, beispielsweise also für Walter Wallmann damals als Oberbürgermeister, dass er damals nach Vietnam geflogen ist, um Boat People nach Frankfurt zu holen. Also geflüchtet, also diese Schizophrenie, die sozusagen dann da ist, die ist wirklich nur schwer zu fassen, was dann auch mit der Psychologie von Menschen passiert. Ist sozusagen auch auf einer soziologischen Ebene nicht mehr so klar zu beantworten. Also wir können auf jeden Fall feststellen, dass die Konservativen von Anbeginn ein großes Problem hatten mit Angela Merkel. Schon in ihren Anfängen, so als sie noch als die Parteivorsitzende Generalsekretärin war, da gab es eben auch beispielsweise den Philosophen Günther Rohrmoser, ein konservativer Philosoph aus Tübingen, der auch zu diesem Weikersheim-Kreis, glaube ich, gehörte, in Baden-Württemberg, wo eben so eine konservative Kaderschmiede mehr oder weniger war. Und der auch schon Ende der 90er Jahre massiv auch gegen die Politik einer Angela Merkel polemisiert hat und in den 2000er Jahren ebenfalls, ne? Also noch bevor sie Kanzlerin wurde. Also, und bei Gauland war auch die Kritik immer spürbar. Den hatten wir noch 2010 mit Franz Walter damals in Berlin getroffen. Und auch da war schon spürbar die Distanzierung sozusagen vom Merkel-Kurs, ne? Also das Aufgeben des Konservativen. Und dann muss es im Zuge dessen bei einzelnen Leuten auch zu einer Radikalisierung gekommen sein. Aber das ist ja auch der Grundtenor, jede Radikalisierung muss ja auch irgendwo eine gewisse Grundlage da haben. Also wenn sich nichts, aus meiner Sicht, wenn nichts vorhanden ist, radikalisiert sich auch nichts.
Vielen Dank. Wir haben eine Präzisierungsfrage in die Gegenwart. Die fragt, wir haben drei Landtagswahlen 2021 in den neuen Bundesländern. Es wird vermutlich eine Annäherung von CDU und AfD geben, so wird hier erwartet. Möglicherweise Koalitionen. Was kann getan werden, um das zu verhindern? Also gewissermaßen an die Frage nach dem Rezept, wie man nun die Wahlen in eine Richtung lenken könnte.
Das ist natürlich schwierig. Parteien streben nach Macht. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Sie sind Organisationen, die zunächst einmal für Macht geschaffen sind. Und ich glaube, in keiner Partei ist sozusagen das Denken in Machtkategorien so tief verwurzelt wie in der CDU, also die sich ja tatsächlich noch viel stärker als jede andere, als natürliche Regierungspartei sieht in Deutschland. Und ihre Machtoptionen sind natürlich sozusagen geringer dadurch, dass es eben Abspaltungen gab. Wir haben vor 12, 13 Jahren, als zum ersten Mal die Freien Wähler in den Bayerischen Landtag gezogen sind, eine ähnliche Abspaltung erlebt, allerdings nicht mit einem so rechtsradikalen Hintergrund, wie er sich sozusagen heute bei der AfD darstellt. Und da ist man dann relativ schnell darauf gekommen, dass es sozusagen dass die Freien Wähler als Fleisch und Fleische der CSU ein natürlicher Koalitionspartner sei. Das ist tatsächlich mit Blick natürlich auf die AfD und gerade im Osten, wo sich ja auch in ganz besonderer Weise schwierige Personen, die eben diesen berühmten Flügel, den es scheinbar nicht mehr gibt, sozusagen, die sich in diesem Umfeld bewegen. Und was man dagegen tun kann, das zu verhindern, ne, das ist natürlich, da bin ich jetzt als Wissenschaftler und Beobachter auch ein bisschen überfragt. Also die Frage ist natürlich, man kann skandalisieren, ähnlich wie man das in dem Fall des 24-Stunden-FDP-Ministerpräsidenten letztes Jahr getan hat. Man kann es skandalisieren, man kann es sozusagen medial an den Pranger stellen, auch politisch an den Pranger stellen, aber letzten Endes würde ich immer sagen, es muss aus der CDU selbst kommen, dieser Erkenntnisprozess, dass das eigentlich sozusagen mit einer solchen Partei nicht geht und dass sozusagen dieses Steigbügelhalterverhalten oder wenn wir so wollen, auch das Einhegen durch Regierungsbeteiligung historisch sowieso schon einmal schiefgegangen ist und möglicherweise auch nicht von Erfolg gekrönt ist. Also das wird ein intensiver Prozess in der Partei sein müssen. Wahrscheinlich ähnlich wie ihn auch die SPD zum Teil führen musste, als sie mit der linken Koalition eingegangen ist, wobei da eben tatsächlich eher eine vergangenheitsorientierte Problematik in der Linken war, als sozusagen ein tatsächlicher Umsturz des Kapitalismus bevorstand.
Ja, vielen Dank. Wenn Sie jetzt die ganz klare Antwort hätten geben können, dann wären Sie ab heute für alle Parteien der erste Gesprächspartner. Das scheint mir in der Tat die Schwierigkeit zu sein, auf politische Extremismen adäquat zu reagieren bei starker und notwendiger Machtorientierung von Parteien. Vielen Dank. Eine Frage zieht sich bei mir durch Ihren Vortrag hindurch. Sie haben, wie ich finde, sehr gut sichtbar gemacht, dass durch den komplizierten Mittebegriff es immer mehr Gruppen in verschiedenen Richtungen, die man gar nicht im Sinne der Hufeisentheorie nur rechts oder links verorten müsste, Gruppen gibt, die nicht mehr repräsentiert sind, beziehungsweise sich nicht repräsentiert fühlen. Und ich habe wahrgenommen, dass Sie auch stark rechtsextreme Dynamiken in der Mitte, über die sprechen wir ja, als Krisenphänomene und Krisenreaktionen dargestellt haben und auch als Reaktionen auf Modernisierungsphänomene, Modernisierungsschübe vielleicht, in jedem dieser drei Fälle so etwas an sich haben wie Protestreaktionen. Und deshalb meine Frage, würden Sie sagen, dass die Reaktionen, die wir hier haben, die zum Erstarken der extremen Rechten führen, würden Sie die eher eingrenzen tatsächlich in ein Feld von Protestbewegungen oder als zweites eher in ein Feld einer persistenten Ideologie von rechts, die sich solche Gegenbewegungen zunutze macht? Oder, wie andere sagen, handelt es sich schlicht und einfach am Unbehagen an Komplexitäten?
Ich würde, also das Unbehagen an Komplexität, an Widersprüchen, die die moderne Gesellschaft hervorbringt, das ist schon lange relativ deutlich sichtbar. Tatsächlich würde ich sagen, also ein, wie ich schon sagte, ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild, das weisen tatsächlich die wenigsten auf. Das sind wahrscheinlich dann aber auch diejenigen, die das aufweisen, die dann in einer gewissen Form zu Radikalisierung und zur Organisierung auch dann sich in diese Richtung bewegen. Und wenn ich mir, insofern würde ich immer sagen, wir haben es tatsächlich mit von Unbehagen gesteuertem Protest zu tun, wenn man so will, der in zunehmendem Maße strategisch nutzbar gemacht wird von einer immer besser organisierten Rechten, die wir, wie kann man es am besten beschreiben? Also von einer Rechten genutzt wird, die im Grunde genommen sozusagen einerseits ihre Stärkung erfahren hat, die aber auch andererseits eben raus ist aus dieser rein neonazistischen Schmuddelecke, sondern tatsächlich sozusagen sich stärker als, das war dann so beschrieben in der einen Studie, ich weiß gar nicht mehr, welches war, so ein bisschen sich als Anwalt des Volkes darzustellen und als die wahren Demokraten. Das erleben wir gerade jetzt an den Querdenker-Demonstrationen sehr stark. Ne? Und damit auch andockfähig zu sein für Leute, die sich sozusagen über andere Dinge empören. Eben. Wie, dass das Volk zum Beispiel nicht über Plebiszite, über wichtige Entscheidungen befragt wird, dass wir anders zum Beispiel als die Schweizer nicht darüber abstimmen dürfen, ob Moscheen gebaut werden. Schade eigentlich, warum denn nicht so? Aber das populistische Moment, das sozusagen einem Plebiszit innewohnt, das zu thematisieren, gehört auch irgendwo dazu. Und ja, also insofern würde ich immer sagen, es ist sozusagen eine diffuse Protestbewegung mit rechter Grundorientierung, die dann sozusagen aber einen Schub der parteipolitischen Mobilisierung und der Organisierung braucht. Und dazu gibt es dann eben tatsächlich Akteure, die das dann sozusagen mehr oder minder professionell, wie eben bei der Pegida-Bewegung, wie eben bei den Querdenkern oder eben schon länger anhalten bei der AfD, die das machen.
Vielen Dank. Die Formulierung von geeigneter Seite instrumentalisierter, von Unbehagen gesteuertem Prozess, die nehme ich gerne auf und werde sie mir merken. Vielen Dank an Sie für heute. Ich fand es sehr anregend, Ihren Vortrag zu hören und Ihre Antworten auf diese Fragen, die sich ja in Alltagsdiskursen permanent zwischenstellen, zu hören. Und ich fand es auch sehr gut, dass Sie verschiedene Perspektiven eingenommen haben und hier gespiegelt haben. Wie sehen die unterschiedlichen Gruppen sich repräsentiert oder auch eben nicht repräsentiert? Was steckt hinter Dingen wie Vorwürfen von Meinungsdiktatur? Das Eisbergmodell schien mir ganz gut geeignet dazu, als Bildmetapher Dinge zu verdeutlichen. Vielen Dank dafür und vielen Dank für heute.
Ich danke ebenfalls.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich gerne aufmerksam machen, dass die Ringvorlesung mit Ihrem Vortrag, Herr D'Antonio, heute einen Mittelpunkt überschritten hat, nämlich den von dem Teil der Bedrohungen, der sehr stark vom theoretischen Wissen aus der Universität gespeist worden ist, hin zu einer neuen Perspektive, nämlich der der Gegenstrategie, in der wir Praktikerinnen und Praktiker aus dem Feld der Arbeit mit entsprechenden Personen und für eine demokratische Mitte, wie immer wir sie definieren, versammelt sind. Und damit beginnen wir in der nächsten Woche mit dem Vortrag von Andreas Kemper, dem Publizisten und Soziologen, der sich sehr stark mit dem Interna der sogenannten Alternative für Deutschland und befasst. Und sein Vortrag lautet ja auch rechte Symboliken, die AfD und der in Anführungszeichen faschistische Fluss Björn Höckes. Darum kümmern wir uns in der nächsten Woche, sind darauf schon sehr neugierig und auch neugierig auf den sich anschließenden Podiumsdialog zusammen mit Damian Ott, den Sie hier in der Vorlesung schon kennengelernt haben. Bis dahin würde ich sagen, bleiben Sie neugierig auf das Thema. Ich glaube, heute haben Sie, Herr Dr. D'Antonio, uns neugierig gemacht, auf weitere Vertiefungen an dieser Stelle und viele Fragen beantwortet, die die politische Mitte betreffen. Dafür nochmal vielen Dank. Vielen Dank an Sie alle, die Sie sich hier zugeschaltet haben. Alles Weitere in der nächsten Woche. Dankeschön.